Also ich finde, Fuck You Money ist so die Bezeichnung, dass du Nein sagen kannst, wenn du Nein sagen willst und dass du Ja sagen kannst, wenn du Ja sagen willst.
Ja.
Weißt du, viele spielen ja eine Rolle. Ob das jetzt eine Firma mit einer Belegschaft ist, weißt du, die geht ein Mitarbeiter auf den Keks und du sagst, eigentlich möchte ich den Mitarbeiter oder ich muss den sogar rausschmeißen. Ja.
Ja?
Traue ich mich aber nicht, weil dann habe ich Angst, dass dann die Folgen zu groß sind. Oder umgekehrt, der Mitarbeiter kündigt nicht, ich sage, ich habe einen doofen Chef, ja, habe aber auch Angst, weil auf der anderen Seite habe ich meine Baufinanzierung und meine Frau oder keine Ahnung, die schimpfen dann, wie denn das Geld weiter reinkommen soll.
Ja.
Und da ist halt Geld in unserer kapitalistischen Gesellschaft, und das finde ich auch nicht schlimm, sondern ist Geld im Endeffekt da auch ein Gradmesser dafür, dass ich mich halt frei fühle.
Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein Team Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach, und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten, los geht's.
Ja, eigentlich sagt man ja immer, über Geld spricht man nicht. Und genau deswegen sprechen wir heute im Podcast mal über das Thema Geld und was das auch mit Motivation, mit einer guten Lebensführung, aber eben auch ja, mit einer guten Teamkultur an der einen oder anderen Stelle zu tun haben kann. Dafür habe ich heute einen echten Experten im Interview, und zwar den Michael Serve. Michael ist ja Finanzexperte. Du darfst dich gleich selber nochmal vorstellen. Vielleicht hast du es noch besser auf den Punkt. Und er hat ein ganz spannendes Konzept, das im Mittelpunkt steht, und zwar das Konzept Fuck You Money. Und was das ist und was das mit den ganzen anderen Themen zu tun hat, das erfahren wir heute in diesem Interview. Ich freue mich total drauf, weil ich kenne Michael schon lange. Michael hat mich auch unterstützt und unterstützt mich, weil das Thema Finanzen natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiges im Unternehmenskontext ist. Deswegen, ich freue mich total, dass du da bist, Michael, und freue mich auf das Interview mit dir. Und stell dich doch gerne noch mal kurz selbst vor. Wer bist du? Was machst du?
Also erstmal ein herzliches Hallo. Vielen Dank für das Intro und dass ich ein echter Experte bin. ich bin 52, bin seit 27 Jahren in der Branche, bin seit 1989 mit einer und derselben Frau zusammen, also da auch sehr beständig, habe zwei erwachsene Kinder ein bisschen außergewöhnliches Hobby. Ich bin selber Privatpilot. Ja, das heißt, es ist halt, hat auch ein bisschen nachher was mit Fuck You Money zu tun. Und aber kommen wir vielleicht drauf. Und ansonsten, was tue ich? Ich helfe im Wesentlichen damit, dass man mit 10 Minuten monatlich seine Finanzen absolut im Griff hat, sowohl die geschäftlichen als auch die privaten, und eben damit auch den Vermögensaufbau massiv beschleunigt. Und dann zu Fuck You Money kommt, wobei Fuck You Money eher eine Geisteshaltung ist als ein Geldbetrag. Ne? Aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Ja, danke für die Einladung und ein herzliches Hallo nochmal in die Runde.
Super, ich danke dir. Steigen wir doch direkt mal ein. Ich finde es ja immer gut, mit Tabus so ein bisschen zu brechen. Und ich finde auch gerade das Thema Finanzen ist ja eins, wo ich manchmal ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstehe, warum das so tabuisiert ist. Und ich es auch wichtig finde, gerade als Frau tatsächlich auch darüber in den Dialog zu gehen, weil das ja gerade auch ein Thema ist, was ja Frauen betrifft, weil ja noch viel, viel, viel mehr Frauen in der Altersarmut sind als eben Männer. Und ich erlebe das im Unternehmen halt auch immer mal wieder, dass das Thema Geld ein total wichtiges Thema ist, im Sinne von, es fehlt an Ressourcen, es fehlt eigentlich an Geld. Und ich habe gedacht, ich frage dich mal, wo denkst du, es ist manchmal, also geht man zu wenig Investitionsgedanken, also mit zu wenig Investitionsgedanken ran, gerade irgendwo in Unternehmen. Also weil ich erlebe das vielleicht als Beispiel, dass dann moniert wird, ja, wir haben kein Geld für personelle Ressourcen, und irgendwie gar nicht daran gedacht wird, wenn man jetzt das Geld investiert, dann hat man ja nachher auch ein unter Umständen doch deutlich besseren Outcome und eben auch doch mehr Geld, das man verdienen kann. Wie siehst du das? Also erlebst du das auch so grundsätzlich auch bei deinen Kunden und Klienten, die ja teilweise auch Geschäftsführer und Inhaber sind, dass die oft an der falschen Stelle investieren oder zu wenig investieren, sodass dann halt auch, ich nenne das mal so, die Räder werden größer oder die Hebel werden größer, dass sie zu wenig größer werden können?
Absolut. Also ich betreue hauptsächlich sogar Geschäftsführer, Selbstständige und Unternehmer. Also der Punkt ist, es fehlt am Verständnis. Das Wichtigste ist aber, und da habe ich natürlich auch, verstehe ich auch die Unternehmer. Schau mal, die haben doch irrsinnig viele Baustellen. Ja? Also du hast so verschiedene Brandherde, um die du dich alle kümmern musst. Ja? Da musst du da löschen, da musst du da löschen. Und dann haben die wenigsten einfach die Lust und die Muße dazu, dann sich auch noch extrem mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen. Bei einer großen Unternehmensgröße ist es dann nicht mehr so problematisch, weil die halt einen Chief Financial Officer dann in der Regel haben, aber so die Kleinen, die KMUs und so weiter, da wurschtelt halt der Chef noch selber oder verlässt sich halt auf den Steuerberater, der es aber nicht liefert, oder die Bank, ne, sondern eigentlich sind Finanzen Chefsache. Also von der Warte verstehe ich das, weil es einfach auch an einem einfachen System fehlt. Das ist ja der Punkt, ne? Es ist ja nicht so, dass die Leute sind ja nicht dumm, ja, und die sind sich auch der Verantwortung bewusst. Aber ja, es ist halt nicht so sexy, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ja. Und da merkst du halt schon an der Planung. Und ich will das vielleicht ganz kurz mal einen Quervergleich bringen, weil viele immer sagen, ja, das kann ich ja nicht und ich muss dann erst mal gucken, ob das Geld da ist oder wie auch immer. Also ich will das mal vergleichen, weil diese Selbstverständlichkeit fehlt. Noch ein Beispiel: Der Staat würde kommen und würde dir so eine Glocke überstülpen und würde sagen, Alex, du musst jetzt beispielsweise ein elektronisches Kassensystem einführen. Ja? Dann würdest du auch nicht sagen, nö, da ist das Geld nicht da, ich gebe jetzt meinen Job auf und jetzt höre ich einfach mal auf. Verstehst? Sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Ja? Dann wird es halt gemacht, weil es halt sein muss und plötzlich geht's. Hat man ja in Corona gesehen, ne? Dass viele Sachen, die vorher nicht gingen, ich nehme mal das Zitat aus Avatar, den finde ich da sehr gut, weißt du, da haben sie dir immer Pisse für goldenen Regen verkauft. Entschuldigung, dass ich das so vulgär sage. Ne? Ist wie gesagt ein wunderschönes Zitat aus Avatar, aber ich finde diese Metapher eben so schön. Wie oft wurde uns gesagt, das geht nicht. Ne? Und dann kam es und dann ging es uns an die Substanz und plötzlich sind wir kreativ geworden und plötzlich ging es. Ne? Und das ist eben genauso mit dem Kassensystem oder, nehmen wir ein anderes Beispiel, was auch so ein bisschen in meine Richtung geht, also zum Thema diese Fuck You Money denke, dass Leute sagen, ich kann doch keinen Urlaub machen. Ja? Wenn der Staat vorschreiben würde, ab morgen sagt, jeder Unternehmer muss 10 Tage im Monat Urlaub machen, wäre es auch logisch. Plötzlich würde es funktionieren, weil du dein System rundherum bauen würdest. Ne? Deswegen ja, bin ich absolut sicher, weil die Leute, das ist noch ein anderer Punkt, dass die Leute natürlich sagen, naja, ich würde schon, ich weiß, dass ich, sagen wir mal, Teambuilding-Maßnahmen machen sollte. Ich weiß, dass ich Mitarbeiter einstellen sollte, aber ich weiß nicht, habe ich das Geld dazu? Ist das Geld, was auf dem Konto jetzt da ist, darf ich das investieren? Oder sollte ich es vielleicht lieber zusammenhalten, falls nochmal irgendwas schief geht? Und das sind auch Sachen, die ich zum Beispiel löse, wo ich den Leuten einfach mal ein Tool an die Hand gebe, wo sie das dann merken. Ja, stimmt, eigentlich kann ich die Kohle jetzt bedenkenlos investieren oder sie suchen einfach nur einen Sparringspartner, der das reflektiert. Ja? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort zu lang oder zu viel.
Nee, also ich konnte folgen. Aber vielleicht können wir es nochmal so ein bisschen nochmal ein bisschen zusammenkondensieren. Genau, also ich sehe es eh nicht oder ich erlebe es halt auch. Man zögert dann zu, also man hält sich zu sehr daran fest, so an diesem Gedanken, oh, was könnte vielleicht schief gehen, anstatt irgendwie zu schauen, wo kann ich es investieren, um am Ende noch mehr rauszuhaben, beziehungsweise um es auch ja wirklich in eine bessere Richtung zu gehen. Ne? Und da, ich denke auch immer, die Leute sind sich auch gar nicht bewusst, das ist jetzt eher mein Thema, wie teuer es ist, wenn sie sich eben nicht der Teamkultur widmen. Also es sind ja auch Kosten, die man mitbedenken muss, die dann auftreten, weil einfach die Leute nicht so motiviert sind, weil es nicht zielgerichtet gearbeitet wird und. Das sind ja auch immer noch Kosten, die man verbinden muss. Und was ich also toll finde an deiner Arbeit, ist, dass du ganz viele, ganz viele Faktoren miteinander kombinierst. Was denkst du, also was ist so deine Erfahrung, wo die meisten Fehler gemacht werden, wenn man so nennen kann, oder wo die Leute eigentlich zu wenig dran denken, da rein zu investieren in Unternehmen, um letztendlich ja auch für sich am Ende viele Probleme zu lösen? Was denkst du, ist so das Größere, oder was erlebst du, an welchen Stellen wird einfach zu wenig investiert, als dass am Ende das Geld hinten raus, ja.
Ja, im Endeffekt ist es nicht, dass es am Investment scheitert, sondern das Investment ist eine Folge. Die Ursache ist ja, dass ich die Zahlen nicht im Griff habe. Ja?
Ja,
Also
okay.
beispielsweise, dass meine Planung nicht stimmt. Ich merke das ja auch, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich habe jetzt vor, ich mache jetzt dieses Jahr 500.000 Umsatz, bloß als Beispiel, um irgendwann eine Zahl in den Raum zu schmeißen. Bitte, ne, einfach. Dann rechnen wir durch und ich sage, oder wir merken dann anhand der Berechnung, dass die Zahl überhaupt nicht passt. Ist, du kommst mit 500.000 nicht zurecht, weil du eben mit 500.000 nicht in der Lage bist, sinnvoll in deine Firma zu investieren, aber sinnvoll auch für dich zu investieren, damit halt dann am Ende noch so man als zweites Standbein noch Kapital im Alter da ist oder je nachdem, wann ich halt finanziell unabhängig sein möchte. Also ich muss ja in meine Firma investieren und ich muss gleichzeitig in der Lage sein, Vermögen zu bilden und gleichzeitig auch noch ein vernünftiges Leben zu führen, was entsprechend meiner Verantwortung auch hoch ist, der Lebensstil. Also, ne, also ich finde schon, dass jemand, der viel Verantwortung trägt, auch in der Lage sein sollte, sich, sag mal, ein schöneres Leben zu führen. Muss nicht. Gibt Menschen, die sagen, ich bin jetzt so ultra bescheiden, dass ich mit auch einer Tütensuppe zurechtkomme. Aber es ist einfach schade, wenn ich sehe, dass Unternehmer, die Verantwortung ja nicht nur für sich haben, sondern auch für die Belegschaft und für die Angehörigen der Belegschaft. Da ist es ein riesen Rattenschwanz, wo ja an Verantwortung dabei ist. Ja? Und dass die dann teilweise wirklich den Euro umdrehen müssen und sagen, naja, also entweder fahren wir jetzt mal schön in Urlaub, ja, oder ich lege das Geld jetzt zurück von Vermögensaufbau. Das kann nicht sein, verstehst du? Und da ist die Ursache, dass ich die Zahlen nicht kenne, um daraus einfach ein vernünftiges Fundament abzuleiten.
Ja, finde ich super spannend. Magst du denn nochmal erzählen, du hast ja vorhin schon mal angeteasert, was sich hinter diesem Begriff Fuck You Money verbirgt, weil das hat ja auch einiges damit zu tun.
Ja, also Fuck Your Money ist, wie gesagt, ist ja, das, ich glaube, der Ursprung kommt von irgendeinem Schauspieler. Ich habe das jetzt nicht, ob das Humphrey Bogart war, könnte mich jetzt auch täuschen. Der hatte immer einen 100-Dollar-Schein da in der Tasche, um sich zu suggerieren, also um sich selber zu zeigen, dass er nicht jede Rolle annehmen muss. Also Fuck Your Money heißt eigentlich, so ein bisschen abgeleitet von Fjodor Dostojewski, Geld ist geprägte Freiheit. Das hat Dostojewski ja gesagt. Also ich finde, Fuck Your Money ist so die Bezeichnung, dass du Nein sagen kannst, wenn du Nein sagen willst und dass du Ja sagen kannst, wenn du Ja sagen willst. Weißt du, viele spielen ja eine Rolle. Ob das jetzt in einer Firma mit einer Belegschaft ist, weißt du, dir geht ein Mitarbeiter auf den Keks und du sagst, eigentlich möchte ich den Mitarbeiter oder ich muss den sogar rausschmeißen, ja? Traue ich mich aber nicht, weil dann habe ich Angst, dass dann die Folgen zu groß sind. Oder umgekehrt, der Mitarbeiter kündigt nicht, sagt, ich habe einen doofen Chef, ja, habe aber auch Angst, weil auf der anderen Seite habe ich meine Baufinanzierung und meine Frau oder keine Ahnung, die schimpfen dann, wie denn das Geld weiter reinkommen soll. Und da ist halt Geld in unserer kapitalistischen Gesellschaft, und das finde ich auch nicht schlimm, sondern ist Geld im Endeffekt da auch ein Gradmesser dafür, dass ich mich halt frei fühle. Allerdings ist es halt, wenn man ehrlich ist, wirklich immer nur ein Gefühl der Freiheit, weil es so eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Also ist es in meiner Welt ein Geisteszustand, weil ich vertrauen darf, weil ich weiß, hey, ich habe ja meine Zahlen im Griff, ich habe genug Liquidität. Also gehört halt ein System auch dazu, ne? Wenn ich weiß, okay, ich kenne meine Mindestfallhöhe. Ja, dass ich weiß, okay, ich mache zwar monatlich, nehmen wir jetzt eine Firma, die macht meinetwegen 1 Million Umsatz im Monat, bloß als Beispiel oder im Jahr, und die weiß, okay, eigentlich mit 120.000 im Jahr ist auch alles gut, komme ich zurecht und kann es im Vorfeld schon planen. Und ich habe auf der anderen Seite 240.000 Euro Rücklagen, also kann ich 2 Jahre davon leben, wie auch immer. Aber im Wesentlichen eben der Faktor, dass ich vertrauen darf, weil ich weiß, hey, es ist in alles gedacht.
Genau, das erlebe ich ja auch. Ich finde es spannend, weil ich finde dein System dahinter, das ist ja auch, wenn du sagst, du fokussierst dich spezifisch auch häufig auf Geschäftsführer und Unternehmen, das macht ja auch Sinn, weil die ja auch mit ganz anderen Summen zu tun haben und sie eben viel mehr Verantwortung tragen. Aber das macht ja im Grunde tatsächlich auch für jeden Sinn, ne? Weil häufig ist es ja wirklich so dieses, oh, oh je, ne? Deswegen ist es ja auch so ein Ding, dieses über Geld spricht man nicht. Kann ich mir gut vorstellen, kommt eben auch daher, weil es eben mit einem bestimmten Pain verbunden ist, ja, dass man denkt so, pff, oh
Ja,
je.
vielleicht von der Kirche, Alex. Ich weiß nicht, ob das christlich motiviert ist, dass man sagt, da kommt das her, ne? Aber ich sag mal, Geld, es ist mit Geld einfach leichter. Also da kann man machen, was man will. Nehmen wir mal auch in deinem Bereich, wenn die Belegschaft gut mit ihrem Geld zurechtkommt, dann ist die in der Regel auch auf der Arbeit eher zufrieden, weil sie sagt, hey, das, was ich mache, macht auch Sinn, weil am Ende des Monats bleibt genug Geld übrig für mich, kann meine Rechnung bezahlen, kann in Urlaub fahren. Also der Sinn ist ja leichter gegeben, ja? Oder es gibt auch eine Studie aus Amerika, das wird in Deutschland nicht anders sein, dass ungefähr die Hälfte oder ich glaube sogar über die Hälfte aller geschiedenen Ehen wegen Geldsorgen geschieden werden. So, jetzt nimm doch
Ja,
mal
weil
wieder,
ja auch so gibt es auch Studien zu, ja.
ja, gib da mal die, nimm da mal, weil du vorhin die Opportunitätskosten angesprochen hast, also die Kosten, die kommen, wenn ich es nicht mache, ne, mich mit Teambuilding-Maßnahmen zu beschäftigen. Genauso ist es ja beim Geld auch. Also stell dir mal vor, wenn jemand, der in der Ehe streitet, der schläft schlecht und der ist auf der Arbeit auch nicht mehr so produktiv. Verstehst du? Also auch das zieht sich ja überall durch. Also wenn ich die kleinen Baustellen im Griff habe und in der Firma genauso, wenn ich halt weiß, der Chef ist vielleicht besser gelaunt, weil er weiß, okay, auch das, was ich tue, macht Sinn und ich weiß auch, wo ich investieren kann. Und er ist auch für die Belegschaft damit auch kalkulierbar. Also ich habe mal gehört, da bist du jetzt der Profi, aber dass ein Chef immer dann gut ist, wenn er auch so ein bisschen berechenbar ist durch die
Belegschaft. Ja, Verbindlichkeit, klar. Ja.
Und damit gehört ja auch, dass meine Finanzen, wenn ich die berechnet habe und da Vertrauen dann darf, bin auch ich vielleicht als Chef oder tendenziell als Chef eher berechenbar. Also ja, will ich jetzt nicht zu lang reden.
Nee, aber das ist ja genau das. Also, ne, weil wenn du die Finanzen natürlich auch planbarer hast, dann hast du ja viel mehr Planungssicherheit, kannst auch sagen, in was kann investiert sein. Du bist ja auch selber, also gerade ich erlebe das ja selber auch, dadurch, dass ich jetzt selber auch ein Team aufbaue, du bist ja dann auch viel souveräner in deinen Handlungen, weil du eben dich halt freier fühlst. Und man spinnt das mal weiter, wenn man halt wirklich dieses Money-Mindset hat, dass man auch sagt, ich muss nicht jeden annehmen, weil das Ding ist, wenn man irgendwie einen Stresskunden annimmt, weil man halt eben nicht genug Functional Money hat, leidet das ganze Team am Ende darunter. Also wenn das wirklich Kunden sind, die nicht passen oder wo man eigentlich wirklich sagt, so, boah, kann man auch teilweise auch wertemäßig dahinter stehen oder so, das ist ja fatal und das kann einem dann selber auch wieder total auf die Füße fallen. Und das ist ja bei ganz, ganz vielen Unternehmen so, also dieses aus dem Mangel auch herausdenken. Und was ich halt bei dir schön finde, ist, da geht es ja nicht nur um ein esoterisches, ich denke mich jetzt in Fülle und deswegen empfinde ich Fülle, sondern wir brauchen tatsächlich auch ein System dahinter, um halt wirklich tatsächlich auch kognitiv zu wissen, dass ich diese Finanzen eben auch im Griff habe und dass ich mich auch wirklich zu Recht in Fülle fühle. Ja, weil wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Euro Schulden auf dem Konto habe und mir dann aber suggeriere, ich bin in Fülle, dann
das geht ja schief. Schau mal, wie viele Leute fahren das Ding auch an die Wand mit so einer Einstellung, ne? Wenn du sagst, I have to think I'm rich, ne? Also ich muss einfach nur denken, dass ich reich bin und alles ist gut, das ist, Entschuldigung, Bullshit, ja. Es ist schon eine Voraussetzung, dass ich natürlich fokussiert bin und in die Richtung denke, aber meistens oder sehr oft ist es selbstzerstörerisch, ja? Weil die Leute einfach sagen, naja, ich bringe jetzt das Universum auf meine Seite. Vielleicht ist es am Ende ja auch so, vielleicht bin ich ja nur zu wenig erleuchtet, verstehst du? Aber weißt du, ich bin so der Typ, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Und zumindest gibt mir der Erfolg recht. Ja, also sowohl bei mir als auch bei meinen Kunden. Und zu mir sind ja auch schon Menschen gekommen, die eher so esoterisch angehaucht sind. Das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint. Ich finde es ja gut, wenn einer da so ein tiefes Urvertrauen hat. Aber die eben auch sagen, nee, Michel, jetzt ist endlich mal an der Zeit, ich brauche dich mal, damit ich so ein Geländer bekomme. Also damit ich auch wirklich den Weg richtig mich entlanghangeln kann, weil ich halt einfach an die Hand genommen werde.
Genau, und das eine schließt das andere ja auch gar nicht aus. Also ich kenne das jetzt von mir, ich habe letztes Jahr relativ, sage ich mal, viele Sachen bin ich mutig angegangen, also wo ja ich eben nicht wusste, was passiert und rein investiert habe und das auch gut aufgegangen ist. Aber wichtig ist natürlich eben trotzdem im Hintergrund auch immer dieses Worst-Case-Szenario zu haben, was ist so das Schlimmste, was passieren kann, um halt wirklich auch zu wissen, so, also da fühlt man sich ja auch sicher, wenn man auch weiß, okay, ich habe das jetzt sozusagen im Worst Case mal durchgerechnet, okay, ich könnte X, Y, Z machen, das wäre jetzt zwar nicht toll, aber wäre möglich und deswegen kann ich trotzdem auch mal größer denken und mutiger handeln, weil ich weiß, im Notfall schlafe ich nachher nicht unter der Brücke.
So. Richtig. Also. Wenn ich das kurz Beispiel, das aufgreifen kann vom Fliegen, ist ja auch so. Also ich mag ja auch diesen Spruch von den Amis, hope for the best, plan for the worst. Ne? Also hoffe auf das Beste und plane für das Schlimmste. Und schau mal beim Fliegen, ich würde gerne die wissen, die jetzt auch so ein tiefes Urvertrauen haben, aber in ein Flugzeug einsteigen, was total klapprig ist, wo der Pilot vorne betrunken drin sitzt, verstehst du, und sagt, wir müssen nur vertrauen, das Universum bringt jetzt schon hier was. Also, ich bin in meiner Maschine schon sehr dankbar, dass ich dass vieles redundant ist oder das, was relevant ist, ist redundant. Also es gibt einfach immer zwei Systeme. Falls eins ausfällt, habe ich immer noch ein Backup. Ne? Es gibt zwei Backup-Batterien und ich übe halt permanent auch im Vorfeld schon meine Notfallsituation. Ja? Es gibt Notfallchecklisten und ich übe halt immer wieder auch Notlandungen und so weiter, damit halt, wenn der Fall der Fälle eintritt, ich wirklich auch trainiert bin dafür, ne? Dass ich cool bleibe. Also du wirst natürlich, der Puls wird immer hochgehen, ne? Aber und das ist halt, das macht eine gute Finanzplanung. Die sorgt im Vorfeld dafür, dass es erstens gar nicht eintritt, Und zweitens, wenn es eintritt, ich mich aber nicht unvorbereitet trifft. Deswegen finde ich diese Parallelen mit dem Fliegen halt auch immer so schön, ne?
Auf jeden Fall, also genau, weil da könnte man ja auch sagen, ne? Also dann gibt es ja auch die, die sagen, oh nein, das ist mir viel zu gefährlich, weil sie dann sich sozusagen gar nicht trauen, obwohl sie es vielleicht gut finden würden und quasi auch sich gar nicht da reintrauen. Aber im Prinzip ist es ja auch eine Metapher, also wirklich zu sagen, okay, ne, manchmal macht es halt einfach Sinn. Es gibt auch dieses Bild, einfach mal ne, von der Klippe zu springen. Aber dumm ist natürlich, wenn man halt komplett ohne Flügel springt. Das macht jetzt nicht so viel Sinn.
Ja, genau.
Wenn man, ne, aber wenn es sozusagen genau dieser Zwischenschritt eben ist, dann ist das super, super wichtig.
Das sind Leuten eigentlich auch bewusst. Meistens hat man es ja in der Firma. Bloß komischerweise werden die Finanzen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Oder wenn sie zum Beispiel in der Firma gut behandelt werden, dann werden sie zumindest in der Privatseite stiefmütterlich behandelt. Das habe ich auch schon gemerkt. Ne? Firmenfinanzen ja. sind gut, aber Privatseite ja. da passt ja. nicht. Ne? Da wundern sich die Leute, so Mensch, ich habe doch eigentlich gutes Einkommen. Ich lebe eigentlich auch nicht auf großem Fuß. Trotzdem ist am Ende des Monats zu wenig Geld auf dem Konto. Ne? Ja. Für das, was ich hier acker.
Und ich finde es auch super spannend, weil da ist ja so ein bisschen, also häufig wird ja die Fürsorge für das Geld und die Finanzen extrem zum Arbeitgeber nur gegeben. Also so nach dem Motto, wenn ich jetzt zu wenig Geld habe für mich, dann, also ich erlebe das an vielen Unternehmen, dass es tatsächlich natürlich so ist, dass es auch ein angemessenes Gehalt geben soll und gleichzeitig gibt es ja noch eine andere Seite, und zwar die der Selbstverantwortung auch. Also wenn man jetzt, sage ich mal, man kann das ja auch immer gut vergleichen im Branchendurchschnitt, wenn man jetzt ein Gehalt hat, was eigentlich angemessen ist und man trotzdem das Thema hat, also es lohnt sich ja definitiv immer, auch auf die Finanzen zu schauen. Und ich, wie gesagt, ich finde das auch gerade als Frau extrem wichtig, um halt wirklich auch einen Überblick einfach zu haben und zu wissen, also selbst wenn es jetzt nicht nur Unternehmer sind, aber ja, wo stehe ich eigentlich, was müsste ich eigentlich ansparen und so weiter. Und das Schöne finde ich ja bei dir tatsächlich auch so dieses, ja, sonst hat man ja, sage ich mal, immer Finanzberater, die irgendwo angedockt sind, wo man das Gefühl hat, die verkaufen einem jetzt einen Vertrag wegen der Provision oder die beraten dann ne, auf einer gewissen Basis. Und ich finde es bei dir halt gut, dass du einfach da auch in dieser ja, Unabhängigkeit bist von deiner Beratung her. Das finde ich halt total wichtig auch.
Ja, ist ja auch wichtig. Also zum Thema ganz kurz nochmal mit den Frauen, ne? Was, ich weiß gar nicht, warum die Frauen das im Hintertreffen so ein bisschen sind, ne? Also man, früher war es so, weil sie halt in ihrer Geschlechterrolle drin sind, aber ich finde es heute zum Beispiel wiederum auf der anderen Seite komisch, gibt es einen richtigen Markt Finanzen nur für Frauen, ja? Was ich übrigens absolut doof finde, weil es gibt keine männlichen oder weiblichen Finanzen, ja? Sondern es gibt einfach nur die richtigen Finanzen, verstehst? Also das ist halt so, mich ärgert das immer so ein bisschen, ne, dass dann Frauen ja. so versuchen, das dann aufzuholen, wo man denkt, ja, aber meistens wirst du dann ja, ich will jetzt gar nicht schimpfen, ne, aber ich verstehe es einfach nicht, ne, weil, und Frauen sind eigentlich sogar auch die besseren Leute, die mit Geld, oder also eigentlich, also statistisch besser mit Geld umgehen können, zumindest statistisch besser mit Geld arbeiten können, also mit Geld anlegen können, ja. Mhm. Ja, fand ich auch ganz interessant. Gibt es Studien, die haben also praktisch von Investitionsverhalten waren Frauen langfristig ja. besser gewesen vom Ertrag als Männer, ja. Also die haben ganz starke Stärken, weil die Männer wieder zu sehr Testosteron gesteuert springen, ne, so hin und her macht Taschenleer, zu impulsiv sind. Frauen sind da eher konstant. Und das ist ja gerade die Stärke bei den Finanzen. Wenn man ja. Konstanz reinbringt, ne?
Finde ich auch spannend. Also ich finde es auch spannend. Ich glaube, bei Frauen ist halt ein, da sind wir auch wieder bei dem, was ich gerade auch schon hatte. Vom System ist es ähnlich. Also mache ich jetzt einen Arbeitgeber verantwortlich dafür, dass ich zu wenig Geld habe? Was, wie gesagt, ne? Also ich will das überhaupt nicht ausklammern, dass es auch wichtig ist, einfach, ne? Weil ich einfach auch in Bereichen arbeite, wo einfach wirklich zu wenig gezahlt wird und so. Und das will ich überhaupt nicht ausklammern. Aber das mache ich mir sozusagen selber auch die Selbstverantwortung, also sage ich, oh Gott, ja, die Gesellschaft ist ganz schlimm und ja, ich als Frau bin ja so benachteiligt, oder sage ich halt, okay, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch und ich gucke mir meine Finanzen an und nehme das selber halt in die Hand, ja. damit ich halt am Ende ein gutes Auskommen habe und mich da auch gut reindenken kann. Tatsächlich möchte ich ganz gerne noch mal auf dieses Mitarbeiterthema eingehen. Ich bin nicht ganz sicher, was deine Meinung dazu ist oder ob das quasi sozusagen den Rahmen sprengt. Aber von dem, was wir jetzt gesagt haben, ne, weil du gesagt hast, ja, Unternehmer tragen ja viel mehr Verantwortung. Es gibt ja mittlerweile gerade so in diesen neuen Arbeitswelten auch Konzepte, in denen Mitarbeiter teilweise Umsatzbeteiligung haben. Oder Anteile vom Unternehmen sogar haben. Was denkst du, sowas ist sinnvoll?
Also ich würde aus meiner Seite oder aus meiner Erfahrung sagen, ich habe ja doch eine Datenbank aus vielen, vielen Jahren mit vielen tausend Kunden, mit denen ich da gesprochen habe. Ich würde sagen, teilweise sinnvoll. Also ja, weil schau mal, das ist so ähnlich wie wenn du hast ein reines Provisionsmodell. Also ich finde es grundsätzlich schon gut. Aber warum? Weil ich auch so ein Typ bin, damit sowas gut klarkommt. Verstehst du? Also ich bin ein Leistungsmensch, ne? Ich würde sagen, klar, cool, ne? Mich ärgert das eher, wenn der Nachbar neben mir dasselbe Geld kriegt wie ich und ich arbeite aber mehr. Ich stehe früher auf oder ich bringe mich mehr ein und so weiter. Denk drüber nach. Das Ding ist aber, es gibt eben genau Menschen, die eben nicht so funktionieren. Ja, Menschen, denen das dann Druck macht und die dann unter Druck schlechter funktionieren. Also deswegen ist es ja immer gefährlich, so diese pauschalen Aussagen, auch beim Thema Geld, wenn sie sagen, ja, du musst jetzt erstmal gescheit dein Konto überziehen, buch mal einen Porsche, damit du mal siehst, wie es sich anfühlt, einen Porsche zu besitzen, ja, und gib mal noch mal 1000 Euro im Hotel Athlon in Berlin aus, damit auch mal weißt, was eine gute Übernachtung ausmacht. So, es gibt Menschen, die zerbrechen da dran, ja, das weißt du selber, du beschäftigst dich ja noch viel mehr als ich mit diesem Persönlichkeitsmodell. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß nicht, ob deine Hörer so diese typisch Grünen, ne, die sagen, ach, ich brauche so das Solide und ich bin hier gerne für die Firma dabei, aber um Gottes Willen, wenn ich jetzt ich mache eine Planung und der plant vielleicht noch gut, der Grüne, und sagt, am Ende kriege ich 10.000 weniger, mit denen ich jetzt gerechnet hätte. Ja? Deswegen, aber das geht wahrscheinlich wieder vom Gleichbehandlungsgrundsatz nicht, dass du sagst, also hier der eine Typ, der kriegt eine Erfolgsbeteiligung, der andere Typ kriegt halt das. Wie gesagt, ich finde es grundsätzlich sehr, sehr, sehr gut. Ne? Also auch für die komplette also für den Unternehmensfortschritt. Aber ich glaube, dass es einige Menschen geben wird, die daran zerbrechen würden.
Ich
Also nicht
habe da
zerbrechen,
sogar
aber die
noch
leiden
mal,
würden.
ich habe da noch mal einen anderen Ansatz zu. Also ich verstehe das. Was ich immer spannend finde, ist so, auch sowas wie Teambonusse und dann quasi, oder auch um den Zusammenhalt im Team zu stärken, kann es auch Sinn machen. Aber dann muss man natürlich wieder als Führungskraft oder irgendwie eine Regelung haben, dass natürlich die Leute trotz verschiedener Persönlichkeiten irgendwo gleichgeschaltet sind, also sich optimal unterstützen, dann kann sowas halt auch gut funktionieren. Wenn man halt sagen würde, okay, ne, wenn wir gemeinsam irgendwie ein gutes Umsatzjahr kriegen oder ne, wirklich auch zu sagen, prozentual ist der Umsatz, weiß ich nicht, werden die zu so und so viel Prozent am Umsatz beteiligt und das wird dann halt als Bonus ausgezahlt. Das finde ich zum Beispiel auch sinnvoll.
Also ich glaube auch, dass es grundsätzlich, glaube ich, besser ist. Hast du Statistiken drüber, Alex? Also, dass es Firmen gibt, die sagen, wir haben umgestellt auf das Modell. Ich habe mich letztens auch erst mit einem unterhalten, die haben das. Aber er ist halt auch so ein Typ eher wie ich, ne? Aber gibt es Statistiken dazu, dass eine Firma, wenn die sagt, wir stellen jetzt auf so ein Beteiligungsmodell um, ob das dann besser ist vom finanziellen, also vom monetären Wert, aber auch von der Unternehmenskultur, was dann passiert? Gibt es da Studien?
Ich glaube, das hängt super stark von der Unternehmenskultur ab. Also die Modelle, die ich kenne, bei denen funktioniert das, weil es halt natürlich auch die Motivation stärkt. Ne? Also ich finde es grundsätzlich auch gut, weil es, also wenn es gekoppelt ist, gerade an eine organisationale Selbstorganisation, dann wäre es sonst ist halt das Problem. Also wenn du zum Beispiel, also ich arbeite ja auch viel häufig mit agilen Modellen oder einfach Ansätzen auch, die ein bisschen in Richtung Selbstorganisation gehen, also wo Teams dann auch eigene Projekte machen oder halt auch wirklich sich gar nicht so viel mehr nur über die 1:1-Führung läuft und dann finde ich es auch berechtigt, weil du ja auch mehr Verantwortung abgibst. Also ja, sonst fände ich, also das hilft natürlich für dieses Bild vom Unternehmer im Unternehmen, weil wenn ich sage, hey, sei mal Unternehmer im Unternehmen, aber irgendwie fehlt dann diese Komponente, dann kann ich die Person ja auch. Also, wie soll die Person ein Unternehmen im Unternehmen sein?
Ja, glaube,
Deswegen finde
das ist auch eine Illusion, Alex, weil wenn einer wirklich ein richtig guter Unternehmer im Unternehmen ist, dann macht er sich selber selbstständig. Dann sagt er, dann brauche ich dich als sagt man damit die Kirsche von der Torte wegfuttert, nicht mit durchfüttern, ne?
das weiß ich nicht, weil du hast ja trotzdem einen sicheren Rahmen. Also, ich kenne ganz viele, die halt diese Selbstständigkeit schätzen und ich
Das schon, ja, das stimmt.
Na, und die dann halt sagen, okay, wenn ich so in einem gewissen Grad, wenn wir als Team gut funktionieren und ich so ein bisschen mitsteuern kann, was ich sozusagen, dass ich ein bisschen mehr verdiene, aber ich habe trotzdem diese Sicherheit, weil ich finde, Selbstständigkeit ist schon nochmal deutlich.
Ja, gut, um man sich, ja, genau. Ja.
Das ist schon doch nochmal deutlich mit viel mehr Risiken verbunden. Ne? Also, weil ob ich jetzt 10% mehr kriege, weil ich beteiligt bin oder weniger, am Ende kann ich trotzdem gut davon leben und ich muss jetzt nicht sozusagen wirklich das komplett mir alles durchdenken, das komplett alles aufbauen und habe halt trotzdem sicheres Geländer. Also ich finde das eigentlich ziemlich...
Das absolut. Ich war jetzt eher gedanklich bei denen, die halt wenn die zu hohe Erfolgsbeteiligung haben. Ne? Die sorgen dann, irgendwann mache ich es dann selber. Ne? Weil das Risiko ist so, dass ich, wenn ich die Erfolgsbeteiligung nicht bekomme, zu wenig habe, dann kann ich es auch machen.
Also, wozu es Studien gibt, weil du ja dazu gefragt hattest, müsste ich jetzt nochmal zu 100% raussuchen, aber ich meine, wenn man quasi so einzelne Boni auszahlt, ne? Also wenn man sagt, der eine kriegt Provision, der andere nicht, das ist teilweise problematisch, weil dadurch natürlich ein gewisses Ellbogenformat gefördert werden kann. Das ist natürlich die Frage, wenn man das, also ich kenne das an einigen Stellen, dass das manche Unternehmen im Vertrieb dann machen und dann aber auch, die kriegen halt ein geringeres Fixum, dann wird da wieder eine Fairness draus, aber man muss natürlich aufpassen, dass man sozusagen diesen Teamgedanken nicht, also dass man den damit nicht torpediert mit solchen mit solchen Modellen. Ja.
Also ich bin tendenziell nochmal, um das, also ich wollte jetzt gerade sagen, um das abzuschließen, das ist ja dein Podcast. Tendenziell würde ich sagen, du hast vollkommen recht, ich würde dir zustimmen und ich würde auch sagen, so Trial and Error, dass man halt das einfach kann, man kann das ja mal versuchen, aber man muss halt trotzdem schauen, okay, welchen Menschen einfach mal beobachten oder sehr, sehr aufmerksam sein oder vielleicht auch kann man ja im Vorfeld fragen, welchen Menschen darf ich das nicht überstülpen, also das halte ich dann für eine Gefahr, ne? Ja. Und notfalls wieder einen Schritt zurückrudern, aber natürlich in Abstimmung mit dem oder mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz, ne? Da muss ich natürlich aufpassen.
Aber ja, das total.
Geht, ja, das geht, kann ich ja von der Stellung dann machen. Aber ansonsten finde ich es gut.
Ja, sehr spannend, cool. Ja, gut, dass du das eingeleitet hast mit Abschließen. Siehst du, das ist ja alles auch kollaborativ und selbst organisiert. weil ich jetzt gerade tatsächlich überlege, okay, du kommst ja immer gut auf den Punkt, welche Frage ich jetzt noch habe. Was wäre jetzt, wenn du jetzt einen Unternehmer berätst, also was ist, sage ich mal, die Empfehlung, die du ihm geben würdest, also auch angenommen, wir hätten jetzt, nehmen wir mal ein kleineres Unternehmen, weil es einfach daran exemplarischer ist. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, schaut euch mal eure Finanzen an, was würdest du ihm raten, also auch in Bezug auf das Team, also würde es tatsächlich Sinn machen, ich verkaufe dir jetzt schon mal ein neues Produkt, aber würde es nicht auch Sinn machen, tatsächlich so ein Team in Finanzen zu bilden, komplett? Ja,
absolut, wenn es also richtig gemacht wird, wenn es nicht übergestülpt wird, weißt du, ansonsten sitzen die sich, Entschuldigung, den Hintern blatt, ja, und sind halt da, so eine Ugita Schiff hat gesagt, weißt du, so diese, wie man so diese klassischen Aufklärungsschulungen für die betriebliche Altersvorsorge. Ja? Ja. Dann alle zusammengekarrt, dann kommt irgendein Vermittler, die Leute wissen sowieso, da will man jetzt irgendwas verkaufen und dann sitzen die mit so einer Null-Bock-Stimmung da drin. Das ist natürlich absolut falsch, ja, dieser Ansatz. Also ich finde es absolut richtig, weil das ist ja auch, du hast ja auch nicht nur die personelle Verantwortung, also auch da die Verantwortung als Arbeitgeber, weil die Leute halt sich teilweise, also das teilweise vernachlässigen. Ich habe auch schon solche Schulungen gemacht für Unternehmer, ja. Aber wir haben das nicht weiter forciert, sondern ich habe das halt für ein paar wenige, die mich gefragt haben, ja klar, mache ich gerne für deine Mitarbeiter mal so eine Grundschulung, was es zu beachten gilt und vor allem auch so mal ein paar Fallen zum Beispiel bei der betrieblichen Altersvorsorge, warum es oftmals nicht so gut ist, wie es halt meistens deklariert wird nach außen. Also ja, kurzum, Punkt, macht absolut Sinn, sowas zu machen, wenn es richtig gemacht wird und nicht einfach bloß übergestülpt, weil dann sitzen die Leute gelangweilt drin und dann nehmen sie es nicht mit.
Aber das gilt ja genauso wie bei meiner Dienstleistung auch. Also von daher hast du ja hier eine dankbare Hörerschaft, weil mich buchen ja auch nur Leute und Teams, wo quasi schon aus dem Team mit der Wunsch entstanden ist, dass sie halt jemanden im Coaching haben wollen. Also es ist ja im Prinzip das gleiche Prinzip, weil eben jemanden zu zwingen, dort irgendwie was anzugehen, das funktioniert sowieso nicht. Aber es ist auch nochmal spannend. Also ja, Führungskräfte, Teams, wenn ihr zuhört und ihr sagt, oh ja, das ist ja nochmal ein cooles Thema für uns alle, dann solltet ihr auf jeden Fall auf Michael zugehen. Kontaktdaten verlinken wir auch in den Shownotes. Ja, und jetzt habe ich noch zwei letzte Fragen. Das sind immer meine Abschlussfragen im Podcast. Und zwar die eine, ich weiß ja, dass du fliegst. Und ich sage ja immer gerne, also mein Claim ist ja auch Wild Ideas for Extraordinary Teams. Und deswegen frage ich immer gerne, was die nächste wilde Idee ist, die die Person hier im Interview verwirklichen möchte. Also welche wilde Idee, Michael, hast du für dich, dein Business, dein Leben, die du als nächstes verwirklichen möchtest?
Oh, das, also eigentlich ist es unternehmerisch, was ich auf der Agenda habe, dass ich praktisch diese, also die absolute Nummer eins im Dachraum werde, was halt Unternehmerfinanzen anbelangt. Ja, also als Mentor für Unternehmerfinanzen. Also ist, in der Theorie ist alles schon da, ja, das Flywheel und so weiter, wie man heute dazu sagt, das ist alles, steht alles schon. Jetzt geht es halt darum anzugreifen. Ja, das ist aber, ich weiß nicht, ob es eine wilde Idee ist, ne? Aber weißt du, ich kriege ja immer das Feedback, zu sagen, Michel, du bist richtig gut und viel besser als alle anderen, aber ich muss halt lauter werden, ne? Ich muss halt bekannter werden und so weiter. Und das ist halt, weißt du, wie Ford gesagt hat, 50% meiner Werbung sind umsonst, ich weiß noch nicht welche. Und genauso ist halt bis jetzt auch mir passiert, dass ich viel Geld schon verballert habe, ne? Für relativ wenig Impact.
Ja, aber ich kenne dich ja und ich sehe das genauso. Also ich kenne ja auch viele andere Money Coaches generell eben in diesem ganzen Segment. Und ja, ich gehe davon aus, mit den richtigen Hebeln ist das auf jeden Fall ein machbares Ziel. Von daher
richtig. Privat ist übrigens, wenn ich ganz kurz noch reinhaken darf, privat wäre es mit meiner Tochter, weil mein Sohn fliegt nicht so gerne, ne, und meine Frau auch nicht so lange. Also mit meiner Tochter, aber da macht das Spaß und die kann auch gut Englisch und Französisch mit. Da wollte ich mal so eine schöne Europatour machen mit dem Flugzeug. Mhm. Ne? Also von Land zu Land hüpfen. Das ist privat nochmal auf der Agenda.
Geil, cool. Ja. Okay. Ja, dann jetzt zum Abschluss die allerletzte Frage. Wenn du den Hörern jetzt noch eine Sache mitgeben müsstest, das Wichtigste, quasi die Essenz aus unserem Interview, ja, was wäre das?
Ich habe den Spruch, mach dich nicht verrückt, mach Geld, ne? Und der Punkt ist, ja, weil viele Leute versuchen auch, die Lösung im Außen zu finden oder schimpfen jetzt eben über die Inflation oder eben über den schwarzen Schwan und so weiter und vergessen, dass eigentlich haben wir es meistens sogar im Griff. Also wir sind, das Ding ist halt, das wollen viele immer nicht hören, weißt du, aber ich sage, wir selbst machen durch unsere falschen Entscheidungen zum Thema Geld, weil wir es halt nicht besser wissen. Es hat keine böse Absicht, aber weil wir es nicht besser wissen oder durch ein zögerliches Verhalten viel mehr Geld kaputt, als was von außen passieren kann. Ja, und das merke ich immer wieder, dass der Hebel, wenn du das selber in die Hand nimmst, plötzlich diese ganzen schwarzen Schwaneffekte, die ganzen Probleme außen sich oftmals negieren, weil du merkst, warum habe ich mich eigentlich jahrelang so verrückt gemacht? Es geht doch viel, viel einfacher. Ja, das ist so der Punkt.
Ja. Cool. Super. Perfekt. Ja, also von daher, liebe Hörer, Hörerinnen, wenn ihr im Thema Finanzen Unterstützung sucht oder nicht, wenn ihr, weil, wie ihr gehört habt, ist das unerlässlich, sich damit auseinanderzusetzen, dann geht unbedingt auf Michael zu. Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Und ja, damit ihr...
Ganz kurz mal sagen darf, auch in meinen Podcast mal reinhören. Und genau, kann von mir machen, so was, wie denkt der Michael? Man findet ja genug kostenlosen Content von mir, wo man sich nochmal ein Bild machen kann, sortieren, wie auch immer.
Guckt euch das unbedingt an. Also der Podcast ist auch richtig, richtig gut. Genau, verlinken wir auch. Und YouTube ist auch zu empfehlen. Also ja, checkt den Michael auf jeden Fall mal aus und ja, beschäftigt euch gut mit euren Finanzen, denn macht euch nicht verrückt, macht Geld. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen. Und danke, Michael, für deine Zeit. Danke für das Interview. Und ja, es war mir wieder eine Freude, mit dir zu sprechen.
Dito, ja, gerne Swoman sein.
Und ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Nicht im Podcast, um es generell zu haben, aber ja, danke für deine wertvollen Impulse, und dein Wissen. Und ja, ich denke, da werden einige definitiv hier, die zuhören, profitieren. Und geht auf jeden Fall auf Michael zu.
Das wäre schön, wenn Sie davon profitieren. Genau. Also bleibt alle schön gesund. Ja?
Genau. Macht's gut.
Wir winken in die Kamera, die es nicht gibt im Podcast.
Das macht nichts.
Das macht nichts.